Globale Dialoge by Women on Air.
Les dialogues mondiaux sur Women on Air.
Programme de querencia y vínculos.
Une émission sur le féminisme.
Μια εκπομπή με θέματα που μας αφορούν.
Nachzuhören auf noso.at.
Wenn es darum geht, die sozialen Verhältnisse zu verändern, stehen wir auf den Schultern derjenigen, die vor uns kamen. Herzlich willkommen zu Globale Dialoge. Ich bin Andrea Zellinka und heute beschäftigen wir uns mit Frauen, die Pionierinnen waren für die Wissenschaft, die Politik und die feministischen Kämpfe der Vergangenheit. Im ersten Teil der Sendung lade ich euch dazu ein, mir durch die Sonderausstellung Käthe Leichte und die Vermessung der Frauen zu folgen. Und im zweiten Teil habe ich mit Gerda Neier und Ulrike Lunacek über die kürzlich verstorbene Eva Kreisky gesprochen. Beide Frauen, Käthe Leichter und Eva Kreisky, waren Pionierinnen auf ihren Gebieten, in der Wissenschaft und Politik und auch immer für die Frauen. Käthe Leichter war die vielleicht wichtigste Sozialdemokratin und Sozialforscherin der Ersten Republik. Sie wurde 1895 geboren, studierte Staatswissenschaften und arbeitete in der Staatskommission für Sozialisierung bei Otto Bauer. 1925 wurde sie die erste Leiterin des Frauenreferats der Wiener Arbeiterkammer. Dort initiierte sie erstmals detaillierte Studien zur Lebens- und Arbeitsrealität von Frauen. Ich war bei der Führung von Lilli Bauer durch die Sonderausstellung dabei und habe mit den beiden KuratorInnen Lilli und Werner Bauer über Käthe Leichter gesprochen. Das sind auch die Stimmen, außer meiner, die ihr in dem Beitrag hören werdet. In diesem Beitrag teile ich meine Eindrücke, Gedanken und Impressionen mit euch. Viel Spaß beim Hören!
Ich bin hier in Heiligenstadt ausgestiegen und wenn man aus der Station hinausgeht, sieht man sofort den Karl-Marx-Hof. Er ist mit über 1 Kilometer Länge der längste zusammenhängende Wohnbau der Welt und gilt als ein architektonisches Manifest des Roten Wiens und wurde von Karl Ehn errichtet. So wie ich hier vor dem Gebäude stehe, kann ich es durchaus verstehen, dass dieser Bau als Manifest gilt. Die Fassade leuchtet rot, die riesigen Bögen und Türme imponieren. Ich gehe jetzt durch diesen einen Bogen, denn ich will zum Waschsalon. Mal schauen, ob ich ihn gleich finde. Ich bin nämlich das erste Mal auf dem Weg dorthin. Ich war da bisher noch nie. Ich bin schon sehr gespannt. Jetzt bin ich gerade über den 12. Februarplatz drüber gegangen. Das ist einer der großen, begrünten Innenhöfe des Karl-Marx-Hofs. Und jetzt gehe ich hier weiter die Straße entlang und hoffe, dass ich richtig bin und im nächsten Hof den Waschsalon finde. Ich bin hier im zweiten Hof. Da steht eine Schulklasse, so schaut das aus, mitten im Hof. Und hier ist eine Karte vom Karl-Marx-Hof. Da sieht man nochmal die Dimensionen ganz genau. Und jetzt schaue ich mal, wo ich bin. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Ich muss noch weiter in die andere Richtung. Es ist sonnig heute. Und es ist echt ruhig. Die Leute sind bei der Arbeit, jedenfalls nicht hier im Innenhof, um sich zu erholen, auszurasten oder zu vergnügen. Ein Hausmeister räumt die schon vom sich ankündigenden Herbst heruntergefallenen Blätter und durch den Wind sich verteilenden Gräser weg. So, jetzt sind wir hier in einer Seitenstraße, in einer Seitengasse. Da ist auch wieder so ein riesiger, imposanter Bogen, Torbogen, der hinaus zeigt aus dem Karl-Marx-Hof. Und auch ein Kindergarten der Stadt Wien. Und da sind wir. Das ist der Waschsalon Nummer 2. Ich habe ihn gefunden. Ich gehe mal kurz rein und schaue, wie man zur Ausstellung kommt. Ja, es schaut aus wie ein Freibad hier drin. Es ist weiß gekachelt. Wenn man durch diese runden nautischen Fenster lugt, sieht man auch die Umkleidekabinen. Ah ja, da ist der Eingang. Die Treppen hinauf. Wenn man reinkommt in die Ausstellung, dann sieht man gleich Käthe Leichter, eine Aufnahme von ihr als junge Frau, eine Porträtaufnahme, auf dem sie mit wachem Blick und zurückgebundenen Haaren den Besucherinnen entgegenblickt.
Das Titelbild, da ist sie vielleicht 20 Jahre alt, sie ist natürlich jetzt nicht die linke Kämpferin auf diesem Foto, aber es ist vor allem ein sehr scharfes, gestochenes Studiofoto. Mir ist bei den vielen Fotos, die wir durchgearbeitet haben, aufgefallen, dass Käthe oft ein bisschen unscharf ist. Und ich interpretiere das, oder habe das im ersten Moment so interpretiert, dass diese Frau einfach nicht ruhig stehen und ruhig sitzen konnte. Ja, die war anscheinend permanent in Bewegung und irgendwo mal ruhig zu halten, sodass sie auch scharf ist auf dem Foto, ist ihr anscheinend auch irgendwie schwer gefallen.
Und auf dieser Aufnahme ist zu lesen, dass Käthe Leichter am 20. August 1895 als Marianne Katharina Pick in eine wohlhabende Familie geboren worden ist. Und sie hat halt, obwohl sie in diese gut situierte Familie geboren worden ist, in diese jüdische Familie, hat sie ihren Weg zur Sozialdemokratie gefunden, wird Mitarbeiterin von Otto Bauer und übernimmt 1925 die Leitung des neu geschaffenen Frauenreferats der Wiener Arbeiterkammer. Tatsächlich war es so, dass damals 10% der Wiener Bevölkerung Juden und Jüdinnen waren und Käthe und ihre Familie gehörten eben dazu. Der Wohlstand der Familie lag wohl in der böhmischen Textilindustrie. Man legte Wert auf eine herrschaftliche Wohnung in Wien.
Von ihrer Herkunft her, jüdisches Großbürgertum aus zwei unterschiedlichen Linien stammend, aber doch alles Leute mit Geld und Einfluss und teilweise auch Prunksucht, alles was dazugehört hat, diesen Neureichen teilweise auch. Wie kommt man da so relativ rasch und einfach zum Marxismus? Nicht? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Und da gibt es auch so, die ist immer diese Frage der Erweckungserlebnisse. Da gibt es unterschiedliche, wenn man sich ihre Biografie anschaut, aber für mich eine sehr wichtige ist, wie sie beschreibt, sie hatten offensichtlich ein Haus in Baden, wo sie auch Zeit verbracht haben. Und immer wenn der Fluss dort Hochwasser geführt hat, die Hausmeisterfamilie, die unten gewohnt hat, haben da praktisch im Wasser gelebt. Nicht? Und sie schreibt, wie so hat man die Kinder, die quasi dann im Feuchten da schlafen mussten von dem Hausmeister, nicht zu ihnen raufgeholt. Also das war so ein erster Impuls, der bei ihr schon als Kind hochkam, der Ungerechtigkeit des Lebens. Nicht?
Man sieht hier viele Fotos mit ihrer Schwester Walli, aber auch Familienfotos aus dem Urlaub. War sie damit allein in ihrer Familie mit diesem Impuls? Es gibt ja auch diesen humanistischen Einfluss der Eltern, also diesen Impuls der Ungerechtigkeit.
Sie war wirklich die Einzige, die sich Richtung Sozialdemokratie entwickelt hat. Also der Vater Josef Pick hat vor allem die Revolutionäre von 1848 bewundert, aber das war für ihn schon das Maximale. Also weiter ging es bei ihm nicht. Sie hat auch als junge Studentin mal so ein kleines privates Bekenntnis zur Sozialdemokratie verschriftlicht und das in der väterlichen Bibliothek irgendwo versteckt. Und als es der Vater entdeckt hat, ist auch fuchsteufelswild geworden, ja, weil er nicht ganz einverstanden war mit diesem politischen Einschlag von Käthe.
Hier ist auch dieses Bild aus Berchtesgaden. Da sieht man eine Freundin von Walli, Grete Drey. Walli selbst, die Schwester von Käthe. Käthe, Charlotte und Josef Pick auf einer Bildpostkarte, die Charlotte Pick aus Berchtesgaden an ihre Mutter Henriette Rubinstein geschickt hat, am 11.08.1915. Das heißt, das war um den Geburtstag von Käthe, der wohl am 20. gewesen sein soll. Und dieser Sommer 1915, der soll wohl für Käthe auch eine Art Wendepunkt markiert haben in ihrem Leben. Dort, in diesem Urlaub, hat sie auch den sozialliberalen Reichstagsabgeordneten Dr. Julius Ofner kennengelernt. Und im selben Sommer hat Käthe ihren 20. Geburtstag und Ofner seinen 70. Geburtstag gefeiert. Und anscheinend dadurch, dass sie viel Zeit dort gemeinsam verbracht haben und wie miteinander geredet, muss Ofner wohl auch einen Einfluss auf sie und ihr Denken gehabt haben. Was ich auch spannend finde, ist Käthes Verhältnis zu ihrer Partei. Also als sie dann schon Parteimitglied war und neben ihrer Arbeit in der Sozialisierungskommission engagierte sich Käthe nämlich auch in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und war auf Bezirksebene in der Bildungsarbeit und im Frauenkomitee aktiv. Nur anscheinend inhaltlich hat sie sich oft in Opposition zur offiziellen Parteilinie positioniert.
Sie glänzt auf Parteitagen regelmäßig mit ihren Vorträgen und Ansprachen, oft auch wirklich mit tosendem Applaus bedankt. Allerdings, sie fordert zum Beispiel eine kühnere Opposition statt kühnerer Reden. Sie fordert die Herstellung einer proletarischen Einheitsfront. Sie fordert die Wiederherstellung einer Art Arbeiterrat. Und damit ist sie eigentlich permanent in Opposition zur offiziellen Parteilinie. Also beliebt macht sie sich nicht.
Und Käthe war eigentlich immer Teil des linken Flügels der Sozialdemokratie. Ich glaube, deswegen finde ich es eigentlich auch ganz interessant, hier in dieser Ausstellung zu sein, weil jetzt mit Andreas Babler hat sich der Wind ein bisschen gedreht, aber die meisten Sozialdemokraten, von denen so die Rede ist, auch in den Medien und so heutzutage, gehören eigentlich oft dem rechten Flügel an. Und Andreas Babler hat das jetzt so ein bisschen eben gedreht, dass auch wieder linke sozialdemokratische Forderungen und Ideen und Visionen im Vordergrund stehen, was ich natürlich, also persönlich als politisch Interessierte, nur begrüßen kann, dass eben auch gerade in einer Zeit, in der rechte Politik Überhand gewinnt und der rechte Forderungen auch von anderen bürgerlichen Parteien übernommen werden, finde ich es umso wichtiger, eben auch zu zeigen, okay, es gibt halt auch andere Ideen und Positionen. Allerdings gab es halt auch Widerspruch und es kann halt sein, dass dieser Widerspruch dazu geführt hat, dass Käthe halt nie ein höheres Amt eingenommen hat und sich auch nie dafür zur Wahl hat stellen lassen.
Innerhalb der Frauen wird sie 1929 ins Frauenreichskomitee gewählt und das ist auch die höchste Position, die Käthe in der Partei erreichen wird. Warum Käthe nie für den Wiener Gemeinderat oder für den Nationalrat kandidiert, bleibt wirklich offen. 1971 mutmaßt Otto Leichter, dass es eben Käthes ständige Opposition war, weshalb sie nichts wurde. Er meint auch, die Tatsache, dass sie Jüdin gewesen ist, wird auch eine Rolle gespielt haben. Und er berichtet von einem Gespräch mit Julius Deutsch anlässlich des Parteitags 1933, wo ihm Julius Deutsch gesagt hat, dass sich vor allem Oskar Helmer vehement dagegen gewehrt hat, dass Käthe in den Parteivorstand aufgenommen wird. Und Henry beschreibt es dann später auch als so einen defensiven Antisemitismus innerhalb der Partei, wo die Partei ja für Führungsgebiete großteils aus dem jüdischen Bürgertum kam oder jüdische Wurzeln hatten, auch wenn sie sich selbst natürlich nicht als Juden identifiziert haben. Und um diesem Vorwurf des jüdischen Bolschewismus quasi zu entgehen, hat sich die Parteiführung abgesichert, nicht noch mehr zusätzliche Juden in den Parteiverstand oder in die höheren Ebenen kommen zu lassen.
Also Henry O. Leichter, Käthes Sohn, erinnert auch 1995 daran, dass die Partei und deren jüdische Führungsgruppe ihre eigene Ausschlusspolitik entwickelte. Das sei eben ein defensiver Antisemitismus. Wenn man durch die Ausstellung geht, merkt man auch, dass sie in drei Teile aufgeteilt worden ist. Also der erste Teil beschäftigt sich mit der Herkunft von Käthe Leichter. Der zweite Teil beschäftigt sich mit ihrem politischen Engagement, im politischen Leben. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Antifaschismus, aber auch mit dem Ende ihres Lebens. Die Ausstellung inkludiert Fotos und Dokumente und Schriften und Broschüren. Interessant finde ich auch hier Käthe in der Arbeiterkammer. Da sieht man eben eine Ausweiskarte von ihr, Niederösterreichische Kammer für Arbeiter und Angestellte.
Sie erhält 1925 eine Anstellung in der Arbeiterkammer, wo sie ein Referat aufbauen soll, das sich mit den Problemen der Frauenarbeit beschäftigt. Frauenarbeit war ein bis dato unbearbeitetes Feld und geht es klar, dass sie mit ihrer Arbeit vor allem die Funktionärinnen im Parlament und in der Gewerkschaft auch mit validem Zahlenmaterial ausstatten muss für deren Kampf um eine Besserstellung der Frauen. Das Zahlmaterial, das vorliegt, als Käthe diesen Posten übernimmt, ist mehr oder weniger unzureichend und bald ist Käthe klar, dass das Frauenreferat auch selbst Erhebungen durchführen wird müssen, um an brauchbare Daten zu gelangen.
Und links sieht man eben auch ein Porträt von ihr, darunter ein Porträt von Anna Boschek, mit der sie sehr eng zusammengearbeitet hat.
Käthe ist bald eine der engsten Mitarbeiterinnen Anna Boscheks, der ersten Gewerkschafterin im Parlament. Sie findet in Boschek eine Beraterin, vielleicht auch so etwas wie eine Mentorin. Auf der anderen Seite unterstützt sie Anna Boschek auch bei der Formulierung von Gesetzes- und Initiativanträgen. Und diese intensive Zusammenarbeit zwischen Anna Boschek und Käthe Leichter wird die Frauenpolitik in der Ersten Republik auch maßgeblich bestimmen.
Aber was ich auch nett finde, ist, dass es immer wieder auch so andere Medien, sage ich jetzt mal, inkludiert wurden. Also zum Beispiel hier ein Comic aus der Publikation Frauenarbeit und Arbeiterinnenschutz in Österreich von 1927. Und da sieht man immer so eine Gegenüberstellung. Also zwei so Quadrate, darüber steht einst der lange Arbeitstag und da sieht man halt eine generische Frau nähen und dann auch im anderen Bild sich um einen Kranken kümmern. Und dann gegenüber steht dem rechts jetzt. Sonst sieht man ein Bild, da steht 8 Stunden Arbeit an der Nähmaschine, 8 Stunden Muße, draußen in der Sonne spazieren und 8 Stunden Schlaf. Und darunter sieht man andere Comics wie diesen. Und Käthe Leichter war eben auch Pionierin der Sozialforschung. Also man erkennt auch wieder, wie eng die politischen Kämpfe um Verbesserungen für ArbeiterInnen und Frauen und Flinterpersonen zusammenhängt mit Information, also mit der, wie die Ausstellung sagt, Vermessung der Lebensrealität und Arbeitsrealität der Frauen oder auch Flinterpersonen heutzutage. Und da hat sie eben als Leiterin des Frauenreferats der Arbeiterkammer ganz viel gemacht. Sie hat ein Handbuch der Frauenarbeit herausgebracht.
Eines der wichtigsten Bücher, die vielleicht ist, ist das Handbuch der Frauenarbeit. Das hat seinen Ursprung darin, dass 1930 in Wien der Kongress des Internationalen Frauenbundes stattfindet. Österreich ist durch den Bund österreichischer Frauenvereine vertreten. Ursprünglich ist geplant, ein gemeinschaftliches Überblickswerk herauszugeben, scheitert allerdings an politischen Differenzen, in der Regel mit den Christlich-Sozialen. Darum beschließt das Frauenreferat, dass es selbst ein eigenes Handbuch herausgeben möchte. Der Beschluss erfolgt Ende 1929 und da drängt die Zeit schon, nicht nur weil der Kongress bald stattfindet, sondern weil Käthe mit Franz auch schon wieder schwanger ist. Also sie war ein bisschen unter Zeitdruck. Nur ist sie unglaublich straff organisiert, hat eine sehr insistierende Art und sie schafft es wirklich innerhalb kürzester Zeit, über 60 Autorinnen zur Mitarbeit an diesem Handbuch der Frauenarbeit zu gewinnen, darunter Intellektuelle und Funktionärinnen wie Luise Kautsky, Therese Schlesinger, Adelheid Popp, Wilhelmine Moik, die Marianne Pollack ist dabei, aber auch Ärztinnen wie Margarete Hilferding oder Jenny Adler, die Frau von Max Adler. Das Handbuch liegt dann im Mai 1930 vor. Es ist sehr, sehr umfassend, umfasst fast 700 Seiten und der Hauptteil dieses Handbuches wird von 27 Arbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen beigesteuert, also von der Metall- und Tabakarbeiterin bis zur Textilarbeiterin oder auch der Beamte sind auch dabei zum Teil. Ja, was berichten diese Frauen? Rosa Jochmann zum Beispiel berichtet aus der chemischen Industrie, dass die Frauen mit Dämpfen und Säuren Probleme haben. Metallarbeiterinnen berichten über Verbrennungen und Verätzungen. Und besonders arg trifft es die Frauen, die in der Gummiindustrie beschäftigt sind, die zum Beispiel Bälle abschleifen müssen. Und bei diesem Abschleifen der Bälle würde also Gummistaub entstehen, den diese Frauen auch dauernd einatmen. Käthe Leichter selbst steuert auch einen Artikel bei und sie beschreibt diesen neuen Typus an Arbeiterin, also diese Frau, die zwar ständig im Beruf, aber in keinem Beruf zu Hause ist, und sie beschreibt so diese typische Abwärtsspirale einer Arbeiterin, die beginnt als hochqualifizierte Fabriksarbeiterin, wird dann durch die Automatisierung arbeitslos, fängt dann in einem anderen Wirtschaftszweig als rasch angelernte Hilfskraft an. Wenn sie dort gekündigt wird, versucht sie ihr Glück eine Zeit lang in der Heimarbeit und sie beendet dann ihr Berufsleben frühzeitig verbraucht mit Gelegenheitsarbeiten oder als Bedienerin. Wobei frühzeitig verbraucht, Käthe Leichter hält auch fest, dass es sogar Frauen, die 30 oder 25 Jahre alt sind, aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr vermittelbar sind.
Und sie hat auch ganz eng mit Otto Neurath zusammengearbeitet. Otto Neurath war ja der Entwickler der Methode der Bildstatistik, also der Isotype. Er hat sie Werkzeuge fürs Denken genannt. Und genau diese Visualisierungen von Statistiken hat Käthe Leichter bereits 1928 in Arbeit und Wirtschaft verwendet.
Also was mich vor allem an Käthe Leichter fasziniert ist, ich habe selber Kultur- und Sozialwissenschaften studiert, das war ihre Methode. Diese frühen Sozialforschungsansätze, die ja eigentlich hier entstanden sind, im Roten Wien, ja, und das später dann sozusagen sich in die Welt verbreitet haben, vor allem in die USA und durch die Exilanten. Diese frühe Beschäftigung einfach anhand von Statistiken, ich mag Statistiken auch sehr gern, das Leben der Menschen, in dem Fall ganz konkrete Frauen. Sie war die erste, die sich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigt hat, wie geht es den arbeitenden Frauen. Und zwar von der Hilfsarbeiterin oder sogar von der Heimarbeiterin bis hin zur Akademikerin. Und die alle hat sie sozusagen erst einmal selber ihr Leben beschreiben lassen, beziehungsweise in einer letzten Studie dann eben auch erforscht, wie sieht es neben dem Arbeitsleben, den ganzen Schwierigkeiten und Problemen, die sich aus dem Arbeitsleben heraus ergeben, auch gesundheitlichen Gefahren und so weiter, wie sieht das Privatleben aus? Ja? Und wenn sie dann drauf kommt, dass ein Viertel der verheirateten Frauen nicht mit ihrem Mann zusammenleben konnten, weil sie keine gemeinsame Wohnung hatten, dann muss man sich das mal vorstellen, was das für Verhältnisse waren. Das hat sie als erste in Österreich und ich nehme an, auch als eine der ersten in ganz Europa tatsächlich wissenschaftlich erforscht.
Und wenn man so durch die Ausstellung geht, dann merkt man halt immer wieder, wie aktuell auch heute noch, also über 100 Jahre später, viele Themen sind. Also Käthe Leichter hat damals schon gesagt, Zitat, für die Frauen ist zu Hause nur Schichtwechsel, Zitat Ende. Also nach der Lohnarbeit kommt die Haushaltsarbeit und wie wir heute sagen würden, die Sorgearbeit. Es ist also ein Kampf, der schon lange geführt wird.
Traurigerweise ihre regelmäßig wiederkehrende Forderung, gleicher Lohn für gleiche Leistung, ist eigentlich bis heute nicht umgesetzt. Vieles ist brandaktuell. Sie benennt ja das Wesen des Faschismus ungemein deutlich und auch das ist so heutig und passt in unsere heutige Welt, wenn sie schreibt, dass der Faschismus eigentlich die Herrschaftsform des Großkapitals ist, aber die Träger, die ihm zur Macht verhelfen, radikale Kleinbürger, deklassierte Mittelschichten sind und ihren kleinbürgerlichen reaktionären Instinkten müsse dieser Faschismus entgegenkommen. Und das trifft heute auch noch sowas von zu.
Es wird einfach klar, dass Käthe Leichte zu einer Zeit gelebt hat, die großen Veränderungen unterworfen war. Ist so ein bisschen wie heute auch, aber mit einer viel stärkeren Arbeiterbewegung als jetzt. Sie hat ja während des Aufstiegs des Faschismus gelebt und ist leider auch unter den Opfern des Faschismus.
Nach dem Februar 1934 verlieren Käthe und Otto Leichter ihre Arbeit. Käthe wird in der Arbeiterkammer gekündigt. Die Arbeiterzeitung wird verboten, dort wo Otto arbeitet. Das Ehepaar taucht zunächst ab und engagiert sich beim Aufbau einer Untergrundpartei. Die Familie Leichter verbringt dann circa ein halbes Jahr in der sicheren Schweiz, entschließt sich allerdings dann trotzdem zurückzukehren. Allerdings siedeln sie sich nicht mehr in Wien an, sondern im damaligen Vorort Mauer, in der Hoffnung, dass sie dort weniger leicht gefunden würden, wenn sie also nicht in Wien gemeldet sind. Und das Haus in Mauer wird bald zu einem Treffpunkt der illegalen Funktionäre. Einer, der dort ständig aus- und eingeht, ist ein gewisser Hans Paaf. Er nimmt sich auch immer Zeit für Heinz, spielt mit ihm Fußball. Später wird Heinz ihn unter anderen Umständen wieder treffen. Der Einmarsch der Nationalsozialisten im März 1938 ändert natürlich die Lage schlagartig, vor allem deswegen, weil die Personalakten, die die Staatspolizei hatte, von der Gestapo 1:1 übernommen werden. Das heißt, sämtliche Funktionäre der illegalen Partei kommen eigentlich mit einem Schlag in akute Lebensbedrohung. Otto Leichter, der aufgrund seiner politischen Ambitionen und Tätigkeiten politisch auch exponierter ist, flieht über die Tschechoslowakei nach Paris. Von dort drängt er seine Frau regelmäßig, dass sie doch auch alles stehen und liegen lassen soll und nachkommen soll. Käthe schätzt ihre eigene Lage vollkommen falsch ein. Sie möchte auf der einen Seite legal ausreisen, auf der anderen Seite nimmt sie sich Zeit, noch den gesamten Hausrat zu verpacken. Ihr dämmert erst wirklich viel zu spät, dass auch sie im Visier der Gestapo ist. Und als Tag der Flucht wird der 30. Mai 1938 fixiert. Am Nachmittag ruft sie dann noch einmal am Rudolfsplatz an, doch dort wartet schon die Gestapo und droht mit der Verhaftung der Mutter, würde sich Käthe nicht sofort stellen. Das heißt, Käthe wird zunächst ins Hotel Metropol gebracht. Das war früher ein Nobelhotel, dort pflegten auch ihre rumänischen Großeltern abzusteigen, wenn sie in Wien Station gemacht haben. Das Hotel Metropol war ja nur einen Häuserblock vom Rudolfsplatz entfernt. Mittlerweile ist dort aber der Sitz der Gestapo. Dort wird Käthe verhört und es wird ihr klar, wie genau die Gestapo eigentlich schon informiert war über ihre Fluchtpläne. Und vor allem wird ihr klar, wer sie verraten hat, nämlich dieser Hans Paaf, der sich gerne so Zeit für Heinz genommen hat. Käthe wird am 12. September 1938 genommen. Zunächst ist Käthe im Gefängnis auf der Rossauerlände inhaftiert. Im Herbst wird sie dann ins Wiener Landesgericht überstellt. Dort verbringt sie mehrere Monate in Einzelhaft. In dieser Zeit schreibt sie unter anderem auch ihre Kindheitserinnerungen auf, die sie ihren beiden Söhnen Heinz und Franz widmet. Diese befinden sich heute übrigens im Dokumentationsarchiv. Und am 14. Oktober 1939 wird Käthe verurteilt. Es heißt zwar im Urteil, dass die Haft, also dass die Strafe aufgrund der Vorhaft schon verbüßt ist, trotzdem kommt sie nicht frei. Sie wird noch am selben Tag an die Gestapo übergeben und dann im Januar 1940 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert. Sie selbst muss dort schwere Straßenarbeiten verrichten, auch Ziegel verladen auf die Schiffe auf der Havel. Im März 1942 trifft sie auch Rosa Jochmann in Ravensbrück, auch sie wurde von Hans Paaf verraten Käthe ist von ihren Mithäftlingen durchaus als Autorität anerkannt. Es gelingt ihr regelmäßig, Gedenkveranstaltungen zu organisieren, die auch nie auffliegen. Das sind übrigens alles Informationen, die vor allem über Rosa Jochmann in die Geschichte eingegangen sind. Sie ist eigentlich die Hauptzeugin zum Leben Käthe Leichters in Ravensbrück. Quellenmaterial ist sonst fast nicht vorhanden. In der Tat wird Käthe im März 1942 mit rund 1600 Frauen von Ravensbrück in die Heil- und Pflegeanstalt Bernburg an der Saale verbracht und dort durch Gas getötet. Zwei Wochen später ist Rosa Jochmann in Ravensbrück auch im Bilde, was passiert ist. Sämtliche Häftlingskleider dieses Transportes kamen nach zwei Wochen retour und der gesamte Transport ist an Kreislaufschwäche gestorben. In Wien bekommt Tante Lenzi die Urne von Käthe Leichter zugestellt, samt Rechnung, und als Todestag wird der 17. März 1942 genannt.
Henry O. Leichter hat sich immer gegen die Mythifizierung seiner Mutter gewehrt oder das kritisiert, aber man kann schon den Lebensweg und die Kämpfe und die Errungenschaften und die Freuden, aber auch das Leid anerkennen und in Erinnerung halten.
Es ist ein Blick in eine Welt von gestern, die es nicht mehr gibt, von der nichts übergeblieben ist und wo man auch nach 45 nicht wirklich sich bemüht hat, die Menschen, die das überlebt haben, wieder zurückzuholen. Nicht? Und ich denke, der Zustand unseres Landes, so wie er heute ist, ist auch eine Folge davon.
Ich stehe wieder vor dem Waschsalon. Ich bin jetzt rausgegangen, habe die Ausstellung verlassen. Sie geht bis 2026 und ich finde, sie ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und ja, ich finde Käthe Leichter, man muss sie nicht auf ein Podest stellen, aber man kann sich von ihr inspirieren lassen. Sie hat schon sehr früh dieses Gefühl der Ungerechtigkeit erlebt. Sie hat schon sehr früh gemerkt, dass nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben und die gleichen Möglichkeiten und Ausgangssituationen. Und sie hat ihr Talent und ihre Fähigkeiten dazu genutzt, sich dafür einzusetzen, dass es sich verändert. Und dabei scheint sie auch nicht eingeknickt zu sein gegenüber zum Beispiel Parteigenossen, die nicht immer ihrer Meinung waren. Und das bewundere ich schon. Also sie war auf jeden Fall integer und sie war wach und fokussiert. Und vielleicht hat sie dabei auch ein bisschen sich selbst vergessen. Ja, es ist ein Blick in eine andere Welt, in eine vergangene Welt, die ganz anders war, aber die auch ganz, ganz viel mit unserer Welt heute zu tun hat. Ja, die es lohnt nicht zu vergessen.
Seit dem 5. September bis 2026 läuft die Sonderausstellung im Waschsalon. Anlass ist das 100-jährige Bestehen des Frauenreferats der Arbeiterkammer und der 130. Geburtstag der ersten Leiterin des Referats, Käthe Leichter. Und kleiner Tipp, es finden auch immer wieder Führungen statt, die euch das Leben und Wirken von Käthe Leichter näher bringen. Eine andere wichtige Frau, die sich für die Belange von Frauen, insbesondere im globalen Süden, einsetzte, war Eva Kreisky. Eva Kreisky war eine Pionierin in der Politikwissenschaft, wurde 1944 geboren und verstarb im vergangenen August, leider nach langer Krankheit und kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Gemeinsam mit Gerda Neier und Ulrike Lunacek erinnern wir an diese wichtige Frau, die nicht nur die feministische politische Theorie maßgeblich geprägt hat, sondern auch den Feminismus in die Entwicklungspolitik brachte. Die Organisation Frauensolidarität, die seit über 40 Jahren mit einer Bibliothek, einer Zeitschrift und Veranstaltungen und Workshops die Situation von Frauen und Flinter im globalen Süden hier bei uns hör- und sichtbar macht, hat Eva Kreisky 1982 mitgegründet. Ein Gespräch über ihr Leben zwischen Wissenschaft und Aktivismus.
Eva Kreisky war in vielerlei Hinsicht eine Pionierin. Sie war die erste Frau, die die Abteilung für Politikwissenschaft am Institut für höhere Studien leitete. die erste weibliche Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft und die erste Frau, die auf die Professur für politische Theorie an der Universität Wien berufen wurde. Sie war aber auch feministisch und entwicklungspolitisch engagiert. 1982 hat sie die Organisation Frauensolidarität mitgegründet und 1986 wurde Eva Kreisky zur Obfrau des österreichischen Informationsdienstes für Entwicklungspolitik, wie Südwind damals hieß. Im August ist Eva Kreisky kurz vor ihrem 80. Geburtstag nach langer Krankheit leider verstorben. Daher möchte ich gerne über diese zwei Seiten von Eva Kreisky, der Wissenschaftlerin und der Aktivistin, mit zwei ihrer Wegbegleiterinnen sprechen, Gerda Neier und Ulrike Lunacek. Gerda Neier ist Politikwissenschaftlerin und Demografin und eine der Mitgründerinnen der Frauensolidarität. Und Ulrike Lunacek, Autorin und als Europapolitikerin der österreichischen Grünen bekannt, eine der ersten Mitarbeiterinnen der Frauensolidarität und bis vor kurzem deren jahrzehntelange Obfrau, heute stellvertretende Obfrau. Zur Transparenz möchte ich noch kurz sagen, dass ich derzeit auch bei der Frauensolidarität arbeite. Und ich würde gerne mit der ersten Frage mit dir beginnen, Gerda. Du hast Eva Kreisky bereits am IHS, am Institut für höhere Studien, kennengelernt. Was ist dir von ihrer wissenschaftlichen Arbeit am stärksten im Kopf geblieben? Wie war es, mit ihr zusammenzuarbeiten?
Es gibt drei Aspekte, die Eva als Wissenschaftlerin auszeichnen. Und das erste ist, für die Eva, sie hat nie Wissenschaft um der Wissenschaft willen alleine betrieben. Eva hat immer mit der Wissenschaft einen gesellschaftspolitischen Anspruch verbunden. Wissenschaft war dazu da, um Ungleichheiten aufzuzeigen und sie zu verändern. Und ich glaube, das ist eines ihrer großen Vermächtnisse, gerade heute in einer Zeit, in der Wissenschaft sich immer mehr verengt hat auf publizieren müssen und zitiert werden, wo der gesellschaftspolitische Anspruch mehr und mehr verloren geht oder nicht mehr als Wissenschaftlichkeit an sich gesehen wird. Eva hat da ganz eine andere Auffassung von Wissenschaft gehabt. Es war eine gesellschaftliche Verantwortung, die besonders die Sozialwissenschaften tragen. Eine Sozialwissenschaft, die nicht auch Gesellschaft verändern will, hat ihre Berechtigung verloren. Das war eigentlich Evas Position. Das zweite Neue war, dass sie die feministische Politikwissenschaft mitbegründet hat in Österreich. So, Politik aus der Perspektive und aus der Situation von Frauen zu sehen, das war ihr Punkt. Frauen waren so quasi sind so quasi nicht in die Machtverhältnisse eingebunden, sondern sie sind quasi ein Spielball der Macht, das sozusagen. Was muss man tun, um quasi Frauen aus dieser Position rauszubringen, um ihnen mehr Autonomie zu geben, sie mehr sichtbar zu machen, ihnen eine bessere Gestaltung ihres eigenen Lebens zu geben und nicht nur im Privaten, sondern im Gesellschaftlichen, eine gesellschaftliche Mitgestaltung von Frauen, die Eva als absolut notwendig angesehen hat. Und das bringt sich zum dritten Punkt. Sie war eine Pionierin der Männerforschung. Lange bevor überhaupt der Begriff Gender da war, hat sie schon den Schwerpunkt auf Männer, Männerbünde gelegt. Ihre Frage war wiederum, wie ist es, dass die Politik so männerdominiert ist und warum sind diese Machtstrukturen so schwer aufzubrechen? Und eines ihrer Erkenntnisse in diesem Zusammenhang war Männerbünde. Es gibt Rituale und Netzwerke, die Männer über Maskulinität miteinander verbindet, in die Frauen nicht eintreten können, die sehr schwer zu durchbrechen sind. Freimaurer, aber auch am Abend nach einer Sitzung ein Bier trinken zu gehen, war eine Männersache. Und in diesen Kreisen sind eigentlich die wirklich politischen Entscheidungen getroffen. Und diese Machtnetzwerke aufzubrechen, das war etwas ganz Zentrales für Eva. Ich glaube, sie hatte als Wissenschaftlerin und auch als Person und als Aktivistin, die für sie ja alle miteinander verbunden waren, ein sehr gutes Gespür für Machtstrukturen. Und auch wie man so quasi diese Machtstrukturen nutzen, aber auch durchbrechen muss, um eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Und diese gesellschaftliche Veränderung war immer in Richtung mehr Gleichheit, mehr Autonomie, mehr Lebensqualität, mehr globale Gleichheit für Frauen, aber auch natürlich für andere.
Ja, auch Ihre Arbeit zu den männerdominierten Machtverhältnissen beziehungsweise den Männerbünden, da hat sie ja bis zu ihrem Lebensende leider ein Buch nicht fertigstellen können, das jetzt aber posthum die Fragmente erscheinen werden sollen. Also ich glaube, da kommen auch noch ganz interessante also Erkenntnisse auf uns zu, die wir dann auch noch weitertragen können. Ich würde da gerne noch mal genauer nachfragen. Eva Kreisky war ja dann Professorin der politischen Theorie an der Universität Wien und hat auch selbst 9 Jahre lang das Institut für Politikwissenschaft geleitet. Und wie du auch schon erwähnt hast, hat sie maßgeblich die politikwissenschaftliche Geschlechterforschung und feministische politische Theorie in Österreich, aber auch international geprägt. Was würdest du sagen, was war das Neue, das fortschrittliche Denken von Eva Kreisky? Was sind spannende Gedanken, die dich damals bewegt haben oder angeregt haben zum Weiterdenken, die dich bis heute begleiten?
Ich glaube schon, dass der Zugang zu Wissenschaft, jetzt im sozialwissenschaftlichen Bereich, in der Politikwissenschaft, aber auch in der Demografie, immer zu hinterfragen, was bedeutet das für Frauen? Welche Bilder, welche Konzepte, welche Annahmen über Frauen sind da drin, später dann auch über Männer? Und wie gestaltet das, was wir in der Theorie lesen, verbreiten, welche Auswirkungen hat das auf die Gestaltung von Politik, auf die Gestaltung von Lebensverhältnissen? Ich habe selber jahrelang gelehrt und eines der zentralen Dinge, die ich von Eva habe und die ich versuche, den Studierenden klarzumachen, ist, man kann wissenschaftliche Ergebnisse haben. Zum Beispiel in meinem Bereich statistische Ergebnisse. Das ist das wissenschaftliche Ergebnis, das muss methodisch korrekt gemacht sein, gut designte, gut organisierte Wissenschaft, gut gemacht sein, dann habe ich die Ergebnisse. Die Interpretation der Ergebnisse ist eine ideologisch und eine moralische Verantwortung. Die Interpretation ist eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ob ich sage, 40% der Frauen in der Politik sind eh viel, oder ob ich mich frage, warum nur 40% der Frauen in der Politik sind, ich nehme an, ist eine Frage, die nichts mehr notwendigerweise mit der Wissenschaft zu tun hat. Ich muss mich bei jedem wissenschaftlichen Ergebnis fragen, welche Interpretation bringe ich hier an? Und welche Bedeutung hat diese Interpretation für die Politik oder für die Gesellschaft? Besonders wichtig ist das, wenn man mit Gruppen arbeitet, die gesellschaftlich oder politisch diskriminiert werden. Ganz eine zentrale Frage, dass ich mir jedes Mal stelle, welche Konsequenz hat die Interpretation meiner wissenschaftlichen Arbeit? Und das habe ich ganz sicherlich von Eva gelernt.
Gemeinsam mit Eva Kreisky und anderen Frauen habt ihr dann 1982 die Frauensolidarität gegründet, eine entwicklungspolitisch-feministische Organisation, die bis heute besteht, über 40 Jahre lang, und über die Situation von Frauen und Queers im globalen Süden informiert. Aus welchem Impuls heraus habt ihr euch dazu damals entschieden, die Frauensolidarität zu gründen, und welche Rolle spielte Eva Kreisky darin?
Es gab eine Veranstaltung am Renner-Institut zu den Friedensprozessen in Kolumbien von Orlando Falsborda. Und nach dieser Veranstaltung standen ein paar SPÖ-Frauen, ich war auch dabei, weil bin mit Eva zu dieser Veranstaltung gegangen, zusammen Und die False Borders sagen, gibt es eine Möglichkeit für entwicklungspolitische Gelder, also Entwicklungshilfe hat das noch gesehen, für Blumenarbeiterinnen in Kolumbien. Dort werden Blumen in großem Maße für den Export nach Europa, nach Amerika produziert und die zerstören die Lebensverhältnisse dieser Frauen. Und Eva, das war auch immer ein Kennzeichen von ihr, hat sofort die Initiative ergriffen und so wurde die Frauensolidarität gegründet.
Ulrike, einige Jahre nach der Gründung, ich glaube 2 Jahre später, kamst du zur Frauensolidarität hinzu und warst, soweit ich weiß, die erste Angestellte der Organisation. Wie hast du Eva Kreisky kennengelernt und wie hat sie dich in diesen ersten Jahren bei der Frauensolidarität geprägt?
An der Geschichte, wie ich überhaupt zur Frauensolidarität kam, ist auch die Gerda Neier eigentlich dafür mitverantwortlich, weil ich habe in Innsbruck studiert, Dolmetsch, Englisch und Spanisch und war dann wieder in Wien zurück. Das war Ende 83, Anfang 84. Und Gerda und ich, wir kannten uns aus Innsbruck und wir trafen uns und machten einen Spaziergang in Schönbrunn. Und ich habe eher eigentlich jetzt an einen Job gesucht und die Gerda fragt mich, da gibt es jetzt eine neue Initiative und da gibt es ein Projekt, wo Frauen in Kolumbien in den Blumen arbeiten, das heißt in Blumenplantagen, wo Rosen und Nelken vor allem oder nur für den Export produziert werden unter ökologisch, arbeitsrechtlich miserabelsten Bedingungen. Und da gibt es jetzt ja so diese Aktion 8000, das ist ein Arbeitsmarktprogramm, wo Leute, die gerade fertig studiert haben, dann auch in den Arbeitsmarkt einsteigen können und ob ich das nicht machen will. Und ich war ganz begeistert, weil ich ja Spanisch studierte und so quasi meine Politisierung 1978 bei einer 9-monatigen Reise durch Südamerika hatte. In Kolumbien war ich nicht, aber da war ich gleich Feuer und Flamme dafür und habe gedacht, gut, da kann ich mein Spanisch auch verwenden. Und die Gerda hat gesagt, na ja, dann kommen wir mal zur Sitzung. Und das war bei der Eva Kreisky, damals in ihrer Wohnung in der Mühlgasse. Und ich war ganz nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens einmal keine Wissenschaftlerin. Ja? Und Eva Kreisky, der Name war mir schon bekannt. Von der Gerda wusste ich das auch. Und ich als Nicht-Wissenschaftlerin, nur Dolmetscherin, also da habe ich immer so ein bisschen ein Gefühl gehabt, die können so viel mehr, die wissen so viel mehr, die sind so viel gescheiter. Na gut. Und ich bin dann dorthin gegangen und ich sehe das noch so gut vor mir. Da saßen so 6, 7 Frauen um den Tisch, auch die Eva Kreisky dabei und ein paar andere. Und ich habe mich halt auch dazugesetzt und wurde dann halt gefragt, dass ich so ein bisschen erzähle, warum ich das denn jetzt machen will. Die haben dann auch entschieden, dass ich das gerne machen kann. Ja, also das war so der erste Eindruck und ich war ganz begeistert, weil es da so unterschiedliche Zugänge auch gab. Also diese Verknüpfung von den Frauen, die dabei waren, wie die Gerda und die Eva, die Wissenschaftlerinnen waren und die anderen, die aus unterschiedlichen Zusammenhängen kamen. Eine war dabei, die Lizzie Feiler, die war selber einmal als sozusagen in einem Entwicklungshilfeprojekt hieß das damals noch in Ecuador und noch einige andere, die einfach auch diese Idee, dass da jetzt gehandelt wird und dass wir von Österreich auch etwas tun, um die Situation von Frauen im globalen, in einem Land des globalen Südens zu verbessern, also so ein Selbsthilfe- und Beratungszentrum dort einzurichten. Das war für mich auch so der Anfang meines, na nicht ganz, meines entwicklungspolitischen Engagements. Und die Eva war eben da ganz sozusagen zentral und dieses, was sie wirklich, was Gerda schon erzählt hat, so geprägt hat, dieses, die Wissenschaft ist nicht nur was in den sozusagen in den Institutionen, sondern das ist etwas, wo du die Gesellschaft veränderst, ja, zum Positiven und mit diesem feministischen Hintergrund. Das war ganz, ganz toll. Und ich war ja dann auch 1985 gemeinsam mit Eva und der schon erwähnten Lizzie Feiler, einer Ökonomin, die eben früher mal in Ecuador war. Wir sind gemeinsam für, glaube ich, 3 Wochen oder so war es, nach Kolumbien gefahren, um dieses Projekt zu evaluieren. Das wurde nämlich dann schon beendet. Wir haben damals, also das war sozusagen für mich, das auch zu erleben, wie die Eva, die zwar nicht Spanisch konnte, aber ich habe dann viel übersetzt und die Lizzie auch, aber die auch immer so die so wichtige Fragen stellte. Ja? Ich glaube, das konnte sie auch sehr gut. Und dieses präzise Denken, das hat mich an ihr immer sehr fasziniert.
Gerade auch den Blick in den globalen Süden zu werfen, ist vielleicht gar nicht immer so üblich. Also damals vielleicht nicht wie heute, weil man auch oft einfach mit sich selber beschäftigt ist im Alltag und mit den eigenen Problemen innenpolitisch oder in Europa. Was ist dir von Eva Kreiskys politischem Engagement für die Frauen im globalen Süden am nachhaltigsten und eindringlichsten im Kopf geblieben? Also was hat dich damals inspiriert, was du mit dir getragen hast und dich vielleicht heute noch inspiriert?
Das war ganz kurz gesagt die Kombination von klar denken, also diese Herausforderung, ja, dass du die Dinge dir klar anschaust, dass du schaust, warum ist das so? Und dass du dann auch sagst, was ist zu tun, um es zu ändern. Das gehört zusammen. Und das war für mich auch ganz wichtig und hat mich auch, so wie du sagst, es hat mich auch inspiriert.
Und in Bezug auf die Frauensolidarität als Organisation, aber auch die feministische Entwicklungspolitik insgesamt, was würdest du sagen, was ist ihr Vermächtnis? Was ist das Vermächtnis von Eva Kreisky?
Ich bin ziemlich überzeugt, dass die Frauensolidarität ohne dieses Projekt in Chía, in Kolumbien, ohne dieses Blumenarbeiterinnenprojekt und das eben, das ohne die Eva mit diesem Kolumbienbezug und mit Orlando Falz-Borda und Marie-Christine Salzer, hätte es das nicht gegeben. Ja. Wäre die Frauensolidarität nicht das geworden, was sie ist und vielleicht wird es uns auch nicht mehr geben. Ich weiß, das weiß ich nicht. Ja, das ist eine Hypothese. Aber dieses Projekt war, und nicht nur für mich, ja, es reden uns manchmal jetzt noch Frauen, also schon Ältere, weil die Jungen, also du zum Beispiel hast das nicht mehr mitgekriegt damals. Du weißt das auch nur
Da war
aus
ich noch nicht
gelesen. Da warst du noch
geboren.
nicht geboren, genau, das ist schon so lange her. Aber es reden uns immer wieder, auch als wir jetzt mit dem Buch Global Female Future in Österreich unterwegs waren, haben immer wieder welche gesagt, also so unseres Alters, ja, ich erinnere mich noch, das war so wichtig, ja, diesen Bezug Frauenleben und Arbeit dort und hier und dass das zusammenhängt und dass wir beides mitdenken müssen. Und das in der Form hätte es so nicht gegeben. Ja. Das war eines. Und das andere war, und das war sie sicher auch im ÖE, damals ÖEE, heute Südwind, als Obfrau jahrelange, den Blick auf die Frauen, ja, diesen feministischen Blick auf die Welt. Du, da kannst dir nichts ansehen, sei es in der Wissenschaft oder sei es in der Politik, ohne, oder in einer NGO oder so, ohne zu schauen, was heißt das für die Frauen. Da war sie wirklich zentral und auch für die österreichische Entwicklungspolitik sowieso. Denn ohne dieses Frauenprojekt, und das war damals nicht einfach, da war die Gerda noch, ich kam erst dazu, als es es schon gab. Aber da gab es schon die Fragen in der Sektion Entwicklungshilfe, hieß das damals noch, es war einmal im Bundeskanzleramt und einmal im Außenministerium. Naja, also wir machen doch eh, die Frauen sind doch eh immer dabei, ja, wir machen doch Projekte eh für alle. Warum sollen wir ein eigenes Frauenprojekt machen? Diese Fragen wurden damals wirklich gestellt. Und die Eva und die Gerda und viele andere haben die überzeugt, und da waren dann auch welche in den Ministerien, die gefunden haben, naja, vielleicht sollten wir das doch machen. Da hat sich sehr viel bewegt. Es wurde dann ja auch ein paar Jahre später Women in Development Europe, also diese europaweite feministische Entwicklungspolitik-Organisation, haben wir auch in Österreich gegründet, wo Frauen aus verschiedenen entwicklungspolitischen Organisationen zusammenarbeiten. Also alles das hat damals mit der Frauensolidarität und mit der Eva als zentrale Frau drinnen den Anfang gemacht. Und da hat sie schon ein großes Vermächtnis dafür.
Eva Kreisky hat ja posthum den Wiener Frauenpreis vor kurzem erhalten. Zu ihrer Lebzeit hat sie 1999 den Gabriele Posserner Staatspreis erhalten und 2008 den Käthe-Leichter Staatspreis für Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung in der Arbeitswelt. Und ihr habt eh auch darüber geredet, wie diese Verschränkung von Frauenleben und Frauen im Arbeitsleben auch etwas war, das Eva Kreisky sehr viel beschäftigt hat. Genauso wie Käthe Leichter, die eine Pionierin der Sozialforschung war und auch immer die Situation arbeitender Frauen unter die Lupe genommen hat. Und ich war eben vor kurzem in dieser Sonderausstellung im Karl-Marx-Hof unter dem Titel Käthe Leichter und die Vermessung der Frauen. Und da habe ich mir gedacht, würde ich euch gerne abschließend fragen, wenn es eine Ausstellung zur Ehrung von Eva Kreisky, ihrem Leben und Werk gäbe, wie könnte dieser Ausstellungstitel lauten?
Mir ist jetzt ganz schnell, wie du das erzählt hast, ist mir eingefallen. Vielleicht anlehnend an Käthe Leichter, Eva Kreisky und die Vermessung der Männer.
Mir ist es auch eingefallen, oder die Vermessung der Männerbünde, wenn man
Noch
jetzt,
besser.
ja, oder Eva Kreisky und die Durchbrechung der Männerbünde.
Mit Eva Kreisky ist eine Pionierin der feministischen Politikwissenschaft, der Frauenbewegung der 1970er Jahre und der Frauenpolitik insgesamt von uns gegangen, die stets versucht hat, mit wissenschaftlicher Erkenntnis und politischem Engagement die männliche Dominanz und die männlichen Machtverhältnisse zu durchbrechen. Danke, Gerda Nayer und Ulrike Lunacek, für dieses Gespräch und die gemeinsame Erinnerung an Sie.
Käthe Leichter und Eva Kreisky. Zwei Frauen, die Zeit ihres Lebens in der ersten und zweiten Frauenbewegung begriffen hatten, wie wichtig Information und Erkenntnis für den politischen, ja den feministischen Kampf sind. Wie wichtig eine Grundlage von Daten und Fakten sind, um politische Forderungen machen und durchsetzen zu können. Und so die Gesellschaft für Frauen besser zu machen. Zwei Frauen mit messerscharfem Verstand, Durchsetzungskraft und Ausdauer, die auch noch all jene, die nach ihnen kamen und kommen werden, inspirierten und weiterhin inspirieren. Das war Globale Dialoge für heute. Ich bin Andrea Zellinker und sage bis zum nächsten Mal bei Globale Dialoge und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Globale Dialoge bei Women on Air.
Les dialogues mondiaux sur Women on Air.
Programme de querencia y vínculos.
Une émission sur le féminisme.
Μια εκπομπή με θέματα που μας αφορούν.
Nachzuhören auf noso.at.